Boah, Jonathan, heute ist mir so ein bisschen mulmig zumute vor unserem neuen Podcast.
Warum?
Die Naturwissenschaften, Bio und Chemie vor allem, waren überhaupt nicht mein Ding schon in der Schule. Nicht nur jetzt führst du mich hier im Bereich von Uni- und Technologiezentrum zu einer Chemiefirma.
Ja, aber keine nicht irgendeine Chemiefirma, sondern Simplifiend, ein Startup von der Universität Dortmund. Und wir sprechen da mit Max Krause. Und der erklärt uns, was für einen neuen Prozess, was für eine neue Erfindung die gemacht haben. Und das hat mit Substituten, nachhaltigen Ölen und dergleichen zu tun. Und wir sind hier zwischen Mensa und Haarbahn. Ich würde vorschlagen, wir gehen wieder mal rein und hören uns das an.
Ich bin gespannt.
Willkommen bei 5 vor Grün, dem Podcast aus der Region Westfalen mit spannenden Insights von Menschen mit richtig guten, nachhaltigen Ideen. Und los geht's.
Hallo und willkommen bei einer weiteren Ausgabe von 5 vor Grün, dem Nachhaltigkeitspodcast von In die Region Westfalen. Mein Name ist Kai Bandermann. Ich bin immer noch neugierig und immer noch Journalist hier im Ruhrgebiet. Und ich bin auch diesmal wieder unterwegs mit einem Co-Host, nämlich mit Jonathan. Hallo.
Hi Kai, grüß dich. Schön wieder hier zu sein.
Ja, wir sind auf den Campus, wenn man so will, der Universität Dortmund gegangen. Eigentlich, wenn man so will, ins Technologiezentrum. Da will die Firma hin, die wir besuchen, Simplifiend. Max Krause ist derjenige, der uns sozusagen hier Gastgeber ist. Und Max, ja, erstmal hallo. Und ja, vielleicht wollen wir dich erstmal kennenlernen. Wer bist du und wie bist du zu Simplifiend, das Unternehmen, über das wir heute ganz intensiv reden wollen, gekommen?
Ja, hi, guten Morgen erstmal. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf, dass wir dieses Gespräch führen dürfen. Ja, vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin Max, ich bin 31 Jahre alt, ich bin studierter Wirtschaftspsychologe und Psychologe. Also ich habe erst hier vorne in Dortmund an der ESM Wirtschaftspsychologie studiert und bin dann nochmal nach Bonn gegangen und habe da Psychologie weitergemacht. Und bin jetzt seit Oktober 22 im Team Simplifiend, damals noch weit, weit weniger entwickelt, als wir es jetzt sind, vor der Gründung, die wir auch immer noch jetzt anstreben, nächsten Monat. Aber ich wurde von meinem besten Freund Maximilian Spiekermann, der im Endeffekt der Kopf hinter der ganzen Geschichte hier ist, gefragt, weil der in seiner Forschung, in seiner Promotion hier am Lehrstuhl der BCI, der Technischen Chemie, was entwickelt hat, was doch einen großen Impact haben kann. Und er brauchte noch jemanden aus dem BWL, den er dazu holte. Und irgendwie war das ein ganz gutes Match.
Das trifft sich ja gut, nicht? Genau, diese Zusammenarbeit, nicht? Der Kaufmann und der Techniker. Und ihr seid ja, denke ich mir, das werden wir gleich erfahren, auch noch ein paar Leute mehr. Wir sind bei einer Firma, nicht zum ersten Mal in dieser Reihe, die sich sagt, das, was in der Wirtschaft weltweit in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten gelaufen ist, das hat uns ja doch viel Wohlstand gebracht. Das sind Produktentwicklungen, die haben einfach wirklich Fortschritt bewirkt. Aber leider auch, manches ist nicht bis zu Ende gedacht worden. Es gibt Hinterlassenschaften und an dieser Stelle sitzen einige Firmen und eben auch ihr an. Ihr sagt, das ist zwar gut, Chemie ist eine ganz, ganz wichtige Sache, aber wir müssen die Chemie neu denken. Wir müssen da was substituieren. Das nämlich, was einfach schlecht ist, was sich auf Dauer entweder ja nicht beseitigen lässt oder uns sozusagen wie ein Mühlstein irgendwann runterzieht. Über dieses Substituieren wollen wir reden, aber vielleicht vorher noch, du hast ja gesagt, ihr seid, glaube ich, kann man sagen, immer noch ein Start-up. Wie ist das begonnen? Da ist da dein Freund Max, da bist du, da sind noch andere, gibt es da auch einen Professor? Also wie wurde aus einer studentischen Arbeit möglicherweise eine Produktidee, die vielleicht eine Revolution sein kann?
Der Lehrstuhl, an dem wir hier arbeiten, der beschäftigt sich seit x Jahren mit damit, wie man nachwachsende Rohstoffe, also nachhaltige Produkte auch chemisch gesehen, für die chemische Industrie nutzbar machen kann. Und es gab da immer ein Problem. Nämlich einfach ist die Zusammensetzung von Rohstoffen, die natürlich wachsen anhand der Bedingungen, des Wetters, der Art der Pflanze und so weiter, sind sie einfach immer viel zu heterogen gewesen. Und Maxi hat von Dr. Thomas Seidensticker, der hier Untergruppenleiter an der TC ist, die Aufgabe bekommen, diese Rohstoffe so zu standardisieren, dass diese Heterogenität einfach kein Problem mehr ist. Und dieses Problem besteht, wie gesagt, schon seit langem. Also Unternehmen wie Henkel haben daran gearbeitet oder Dow Chemicals aus den USA. Und es ist nie wirklich zu einer Lösung gekommen. Und irgendwie hatte Maxi dann auf einmal den Durchbruch, der es jetzt erlaubt, für eine große Anzahl an Produkten tatsächlich nachwachsende Rohstoffe als Ausgangsstoff zu nutzen, der bisher so zwar technisch möglich war, aber ökonomisch unsinnvoll war.
Okay, also
Ich höre schon raus, es geht um natürliche Rohstoffe, die etwas ersetzen, was im Grunde gesehen umweltschädlich ist. Kannst du vielleicht in einfachen Worten erklären, was das für ein Produkt ist, was das dann substituiert? Und ich habe auch gehört, ihr sprecht von einer Öl, in Anführungszeichen, Revolution. Das heißt, da wird irgendetwas Herkömmliches umgewälzt. Was macht ihr anders? Was macht ihr unkonventionell?
Wenn man das jetzt vergleicht, wir stehen ungefähr auf derselben Stufe von einem Cracker, wenn man den fossilen Wertschöpfung sich anschaut. Das heißt, da, wo die Kohlenstoffe, die in dem Erdöl drin sind, partitioniert werden, aufgeteilt werden in die verschiedenen Kettenlängen, das ist so ungefähr der vergleichbare Stand. Genau, das heißt, wie wir vergleichbar sind, ist, dass wir quasi als erster Schritt in der Erdölgewinnung ist es im Endeffekt die Förderung aus dem Boden. Bei uns ist es die Ernte von Rohstoffen und dann nachher die Pressung ins Öl. Das ist ungefähr derselbe Schritt, an dem wir stehen. Und diese Öle können dann weiterverwertet werden in der chemischen Industrie. Und da gibt es über verschiedene Prozesse, die dann noch stattfinden müssen, die Möglichkeit, das Ganze einzubringen in Kunststoffe, in Tenside, in Schmierstoffe, in Farben, Lacken, Harze, Oberschichten, Klebstoffe, Kosmetika, teilweise bis hin zu Lebensmitteln, wo es auch tatsächlich zum Beispiel im Bereich der Frittieröle eine Rolle spielen kann. Irgendwann unser Langziel ist, dass wir tatsächlich auch in Pharmazeutika gehen können. Da gibt es aber noch technische Hürden. Aber das sind so ein bisschen, es ist einfach dadurch, dass wir so am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, wird diese Bandbreite, die hinterher bespielt werden kann, extrem groß.
Ich bin gerade auf dem Weg hierhin an einem wunderschönen gelben Rapsfeld vorbeigefahren. Du redest ja von den pflanzlichen Ersatzstoffen. Über was reden wir? Reden wir tatsächlich über Raps oder über Sonnenblumenkerne? Auf welche pflanzlichen, natürlichen, nachwachsenden Dinge schaut ihr?
Wir schauen tatsächlich auf alle. Also unser Prozess ist extrem tolerant gegenüber jeglichem Öl. Das heißt, wir haben keine Einschränkungen, was den Rohstoff angeht. Raps und Sonnenblumen sind auf jeden Fall in Europa die Rohstoffe der Wahl, einfach weil sie günstig sind und vorhanden sind. Das heißt aber nicht, dass wir darauf eingeschränkt sind. So, wenn man sich jetzt einen asiatischen Raum anguckt, einen nordamerikanischen, südamerikanischen Raum, ist Soja sicherlich die Ressource der Wahl. Es funktionieren aber wirklich alle Öle, die wir bisher getestet haben. Und das, was das Schöne ist oder wo wir gerade dran arbeiten, einfach weil wir natürlich sehen, dass eine Konkurrenz zum Lebensmittel zu stellen einfach nicht die Option der Wahl ist, versuchen wir diverse Abfall- oder Seitenströme zu etablieren. Also zum Beispiel Tallöl, also einem Öl, was bisher als Seitenstrom in der Papierindustrie entstanden ist, was hauptsächlich thermisch verwertet wird. Es gibt ein paar Anwendungsfälle, aber der Hauptteil wird thermisch verwertet. Oder Leindottersamen, oder es gibt Produkte, die eine Moschmoor, also eine Erdölkontamination haben, die dann nicht mehr im Lebensmittel verwendet werden können. Dann gibt es sowas wie Kakaobutter, die dann zum Beispiel belastet ist. Die könnte umgesetzt werden. Kaffeebohnenöl ist grundsätzlich toxisch, kann umgesetzt werden. Also das heißt, wir versuchen gerade sehr, sehr aktiv ein weiteres Feld an Rohstoffen, die wir einsetzen können, zu erschließen. Zusätzlich zu all den Primärrohstoffen und Pflanzenarten, die wir so tatsächlich hier vom Bauer, vom Feld nebenan verwerten können.
Hammer, also das hört sich einfach super an. Ich versuche nochmal zusammenzufassen und du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage. Also eure Erfindung, euer Pferd, auf das ihr setzt, ist ein Prozess in der Herstellung von Ölen aus nachwachsenden Rohstoffen oder Abfallprodukten. Und der Vorteil an diesem Prozess ist die Standardisierung, dass es nicht mehr so heterogene Eigenschaften aufweist, die sie nicht zuverlässig für den Endnutzer machen. Liege ich da richtig?
Ziemlich genau, ja.
Okay, so könnte man das zusammenfassen. Jetzt hattest du gesagt, ihr arbeitet auch mit Abfallprodukten. Das hört sich für mich auch nach einem Ansatz der Kreislaufwirtschaft an. Spielt dieser Gedanke bei euch auch eine Rolle oder ist das Opportunismus, weil das gerade verfügbar ist? Ihr habt gesagt, ihr gründet im nächsten Monat oder in ein paar Monaten wollt ihr gründen. Da würde mich vielleicht, abgesehen von dem Technischen, so interessieren, wie eure Philosophie ist, wie ihr an die Gründung geht. Spielen da Sachen wie Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit eine Rolle oder wie geht ihr daran?
Auf jeden Fall. Also wir werden im Optimalfall jetzt noch im Mai hier in Dortmund gründen und haben uns auch, was den Gesellschaftervertrag zum Beispiel angeht, was die Präambel davon angeht, haben wir uns explizit reingeschrieben in diesen Vertrag, dass wir Werte wie Demokratiefreundlichkeit, wie Familienvereinbarkeit mit der Arbeit, wie aber auch eine Gleichstellung und eine Inklusion damit denken können. Und das heißt, das ist nicht nur irgendwie was unser Produkt kann, sondern es ist auch von uns allen, von dem Gründungsteam, auf jeden Fall der Wunsch und der Wille, da wirklich was bewegen zu können. Und wenn wir dann sagen können, okay, wir gehen nicht in die direkte Konkurrenz zu Lebensmitteln, sondern finden einen anderen Weg, der nicht nur den Prozess oder die Möglichkeit, die wir ja im Endeffekt bieten, die Emissionen der chemischen Industrie drastisch zu senken, sondern dass wir zusätzlich auch noch wirklich nicht in die Konkurrenz gehen, dann ist das natürlich ein absolut beflügelndes und motivierendes Ziel, weswegen wir das so aktiv angehen.
Vielleicht mal kurz zwischendurch. Du bist da, dein Freund Maxi, der das Ganze angestoßen hat, ist da. Wer ist sonst noch da? Wie groß ist das Team? Ich kann mir vorstellen, verschiedene Studierende würden da auch gerne ein bisschen mitmachen, weil es ja besser an der Praxis sich orientieren. Besser geht's ja gar nicht, ne?
Ja, mittlerweile sind wir tatsächlich 7 Leute und das quasi vor Gründung. Man muss ganz kurz sagen, das Ganze ist ermöglicht durch einen Exist-Forschungstransfer. Also wir sind mit ungefähr 1,7 Millionen Euro gefördert worden letztes Jahr, um jetzt 2 Jahre unseren Prozess zu skalieren. Und das erlaubt uns auch, exakt diese Personen zu beschäftigen. Das heißt, neben Maxi Spiekermann und mir ist noch Jens Ehlhardt, der hat auch promoviert hier an der BCI in der Prozessoptimierung. Mit im Gründungsteam zusätzlich der angesprochene Dr. Thomas Seidensticker, der die Idee grundsätzlich hatte, der ein bisschen den chemischen Part übernimmt und auch eine weitere Verbindung hin von akademischem Wissen hin zur Umsetzung in die Praxis, also Transfer. Dann haben wir eine ganz fantastische Chemielaborantin in Maren Schwand, die mit dabei ist seit Tag 1, die den Prozess kennt wie niemand sonst, die Analytik für uns macht, alles im Labor macht, was irgendwie zu machen ist. Und dann haben wir noch 2 weitere Chemieingenieure, die gerade noch im Studium sind, die uns aber auch sehr tatkräftig unterstützen, in Thilo Wattrott und Yannick Ahlmann.
Jonathan, ich habe gerade gedacht, ne, Demokratie, Freundlichkeit, Inklusion, super Sachen. Schade nur, dass dann Ihnen der Markt USA in den nächsten Jahren verschlossen ist. Ist aber ein anderes Thema, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber Märkte, du hast ja gesagt, du bist im Prinzip derjenige, der die BWL-Seite reinbringt. Für die ihr arbeitet oder die vielleicht eure standardisierten Prozesse kaufen, in welchen Branchen, bei welchen Endprodukten siehst du da wirklich den größten Chancen? Habt ihr da schon was im Visier oder sagt ihr, wir gucken mal überall so ein bisschen, gehen überall in jedes Feld mal rein? Oder gibt es schon die 1-2 Lebensbereiche, wo ihr sagt, dort macht es Sinn, dort intensiver drauf zu schauen?
Zu beidem ja. Natürlich sind wir zum ersten als kleines Startup ein bisschen opportunistisch auch getrieben. Das heißt, wir versuchen möglichst in jede dieser vielen Branchen, die ich gerade schon mal genannt habe, einen Fuß in die Tür zu kriegen und zu gucken, wie reagieren die denn eigentlich auf einen neuen Rohstoff? Sehen die Anwendungsmöglichkeiten, inwiefern sind sie auch bereit umzustellen? Was wir aber natürlich auch haben, wir haben identifiziert, wahrscheinlich die einfachste, direkteste Anwendung ist, weil es vergleichbare Rohstoffe natürlicherweise schon gibt, sind biobasierte Schmierstoffe. Also im Endeffekt ein Rohstoff, der 1:1 ersetzt werden kann, wo wir aber tatsächlich sowohl, wie wir denken, wie wir hoffen, im Preis als auch in der Qualität einen Vorteil bieten können für Unternehmen und das unabhängig vom Rohstoff. Das ist so der direkte Einsatz, den wir etabliert haben oder den wir identifiziert haben. Und zusätzlich haben wir aber tatsächlich auch gerade schon Kooperationen mit Unternehmen, die schlussendlich dann also mit einem Zwischenverarbeitungsschritt im Kunststoffbereich sind. Also das heißt, es ist ein Unternehmen, die machen zum Beispiel Bodenbelege oder Matratzenschäume, also Polyurethane sind das im Endeffekt, die da verwertet werden.
Okay, also ihr hattet schon direkten Kundenkontakt und habt euer Produkt schon mal zum Testen gegeben. Mich würde interessieren, was sind so die ersten Rückmeldungen? Hat das alles perfekt auf Anhieb geklappt oder besteht da Verbesserungsbedarf? Was sind so die Herausforderungen, wenn jetzt ein Unternehmen, was seit, keine Ahnung, 50 Jahren Bodenbelege herstellt, jetzt auf einmal auf nachhaltige Rohstoffe umstellen will? Vor welchen Herausforderungen stehen die?
Das unterscheidet sich tatsächlich sehr stark von den Personen, mit denen man spricht. Also wenn man spricht mit den Personen aus der Forschung, die wirklich chemisches Wissen haben, dann wird sehr schnell erkannt, was tatsächlich das Potenzial ist. Wenn man aber jetzt spricht mit einem Einkäufer, der seine Wege hat, die Orte kennt, wo er seine Produkte normalerweise bezieht, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Da muss man tatsächlich dann manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, was denn grundsätzlich möglich ist. Aber gerade Unternehmen, die schon jetzt auf Bioökonomie und biobasierte Rohstoffe setzen, sehen sehr stark einen Vorteil. Und dann ist natürlich trotzdem noch was, es kann immer etwas schiefgehen. Und ich glaube, wenn man als Startup mit der Idee da rangeht, es wird von Tag 1 alles ohne Probleme laufen, dann ist man auch ein bisschen verblendet.
Also du sagst, die Hürden liegen eher noch da drin, dass die Menschen, dass die Unternehmer überzeugt werden müssen von dem Wettbewerbsvorteil, von dem Marktvorteil, den sie dadurch erlangen können?
Ja, teils. Und natürlich auch darin, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Versorgungssicherheit gewährleisten können. Also vielleicht
ja, gut, als Startup ist das klar, ne?
Ja. Wenn wir das einordnen wollen, aktuell können wir so 2 Kilo pro Tag produzieren. Und wenn wir jetzt Anfragen über für nächstes Jahr 100 bis 1000 Tonnen haben, würden wir sehr lange im Labor stehen.
Du hast die 1,7 Millionen Bundesförderung schon angesprochen. Wie sieht die zusätzliche Unterstützung aus, die ihr habt und hattet, sowohl finanzieller Art, aber eben auch als, was zum Beispiel das Thema Infrastruktur betrifft?
Ich glaube, da sitzen wir tatsächlich im Ruhrgebiet gerade in einer sehr, sehr besonderen Situation, weil von vielen verschiedenen Stellen wirklich erkannt wurde, dass sich was tun muss, dass der Strukturwandel, der ja schon großartig vonstatten gegangen ist, trotzdem noch nicht am Ende ist und dass eine Startup-Landschaft gefördert werden muss. Und da gibt es diverse Initiativen im Endeffekt, die sich darum kümmern. Also zum einen gibt es natürlich hier an der Universität mit dem Gründungszentrum, dem CET, die Möglichkeit, sich sehr, sehr schnell kurz zu schließen mit Personen, die Fachwissen haben, die Gründung vorantreiben sollen. Grundsätzlich gibt es dann im Ruhrgebiet die BRIC Startup Alliance, die ein Unterstützer ist. Es gibt in NRW weit die Chemstars, das ist für uns im Endeffekt der Ansprechpartner seit Tag 1 gewesen, über den wir ganz, ganz viel unserer Idee geschärft haben, in deren Netzwerk wir auch sind. Und es gibt einfach wirklich viel Unterstützung, die hier gerade im Ruhrgebiet in NRW entsteht. Und zusätzlich gibt es diverse Wettbewerbe, an denen man mitmacht, wo es dann immer Mentorings gibt, da gibt es Coachings, da gibt es Netzwerke, die dann auch nochmal weiter sowohl das persönliche Wissen verstärken als auch das unternehmerische stärken, sodass man wirklich aus einer Vielzahl von Quellen im Endeffekt schöpfen kann.
Also ihr fühlt euch quasi rundum umsorgt, ist das richtig? Gibt es irgendwas, was euch fehlt? Irgendwas, was ihr euch wünscht?
Das ist eine sehr gute Frage, weil meistens hat man die Punkte, die einem wirklich fehlen, noch gar nicht so unbedingt identifiziert, habe ich irgendwie in letzter Zeit gelernt, sondern das sind eher die Fragen, die dann noch irgendwann aufkommen müssen.
Das ist ja gut eigentlich, ne? Also für unsere Startup-Landschaft in NRW und im Ruhrgebiet in Westfalen hört sich das eigentlich
gut an. Klingt doch schon mal nach einem Lob, also dass bis jetzt nicht schlecht gemacht wurde. Ich habe verstanden, der nächste Schritt auf jeden Fall wird die wirkliche Unternehmensgründung sein. Du hast auch schon angedeutet, nicht? Vielleicht sind die Kapazitäten, die Mengen, mit denen ihr handelt, irgendwann mal vielleicht zu groß für das, was ihr bis jetzt habt. Wie sieht das aus mit räumlichem Standort oder mit Laborkapazitäten? Wir können ja heute den Reaktor nicht persönlich mal in Augenschein nehmen, aus Sicherheitsgründen, aber vielleicht ist der ja irgendwann mal zu klein oder am falschen Ort. Wie ist da so der Plan? Braucht ihr vielleicht in absehbarer Zeit Räumlichkeiten, entweder hier im Technologiezentrum oder gar irgendwo sonst irgendwo in Dortmund?
Ja, das werden wir garantiert. Also es wird glücklicherweise die Möglichkeit geben, noch ein bisschen weiter an der Universität, also auch über Ende unserer Existförderung September 26 hinaus zu bleiben. 2 Jahre Puffer gibt es da im Endeffekt noch, wo man auch noch weitere Forschung hier betreiben kann. Aber wir suchen aktuell natürlich nach einem Standort. Und wenn wir jetzt überlegen, wir wollen unsere Anlage bald skalieren auf eine ungefähr 4000 Tonnen Anlage pro Jahr, klingt erstmal nach relativ viel, chemisch gesehen ist es aber sehr, sehr wenig. Und dann der nächste Schritt sind eine 50.000 Tonnen Anlage, dann machen wir das nicht mehr hier an der Universität, dann machen wir das aber auch nicht hier im Technologiezentrum, sondern dann wird es ein Chemiepark.
Habt ihr den Blick auch schon mal Richtung Westen, Richtung Rhein oder in die Richtung geworfen? Oder bekennt ihr euch zur Region Westfalen, Dortmund, die Ecke? Wie seht ihr das?
Also unser Gründungsteam kommt tatsächlich zum größten Teil hier aus dem Ruhrgebiet. Und das heißt, wir sind dem auch sehr verbunden. Man schaut sich gerade um. Also im Endeffekt etablieren wir gerade, welche Möglichkeiten überhaupt bestehen.
Eine Frage hätte ich noch. Ihr steht jetzt kurz vor der Gründung. Vielleicht an dich, Max, die Frage, wo seht ihr das Unternehmen vielleicht in 5 Jahren und noch größer gedacht? Was könnte in vielleicht den nächsten 10 Jahren mit der Chemie, Industrie, Wirtschaft in Deutschland, in Europa, vielleicht auf der ganzen Welt, wo gehen da die Trends hin? Wo siehst du die in der mittelfristigen Zukunft? Was für Entwicklungen könnten da stattfinden?
Also die chemische Industrie ist sehr etabliert und damit aber auch sehr naja, gefestigt in ihren Bahnen. Das heißt, Entwicklungen gehen nicht sehr schnell. Wenn wir jetzt den Zeitraum 5 Jahre für uns sehen, klingt das erstmal nach viel. Und für ein Startup leider ist so ein technischer Prozess zu entwickeln. Wir kommen in einem Deep Tech, also wirklich einem komplett neuartigen Prozess, der muss erstmal skaliert werden. Und so ein Anlagenbau mit Auslegung, mit Fouling, mit im Endeffekt der kompletten Struktur, wie reagiert es denn da drin? Funktioniert das genauso, wie wir uns das vorstellen? Wie können wir das Ganze optimieren? Das dauert gerne mal 3 Jahre. Und wenn wir jetzt Entwicklungsschritte machen müssen, also wir planen nächstes Jahr eine Anlage fertiggestellt zu haben, die eine Jahreskapazität theoretisch von so 200 bis 250 Tonnen hat, voll kontinuierlich, die dann noch hier an der TC stehen wird. Und dann wird der nächste Schritt sein, eine 4.000-Tonnen-Anlage, die ungefähr 3 Jahre braucht und dann wieder ungefähr 3 Jahre, so unsere Schätzung, für die 50.000-Tonnen-Anlage. Das heißt, auch wir sind natürlich ein bisschen limitiert über, wie schnell kann es denn überhaupt gehen. Aber schlussendlich, wenn wir träumen dürfen, hinten raus, wie die chemische Industrie aussieht, dann ist das langfristig eine, nun ja, Abkehr da, wo es möglich ist von fossilen Rohstoffen, um im Endeffekt das Problem, das wir, glaube ich, alle mittlerweile haben und spüren, einen Klimawandel immer weiter einschränken zu können. Und wenn wir das mit sehr lokalen Rohstoffen machen können, das heißt zusätzlich noch Lieferketten zu reduzieren, wenn wir das machen können mit dem, was vor Ort wächst, was tatsächlich vielleicht auch vor Ort als Abfall anfällt, dann ist das, glaube ich, eine Vorstellung, mit der ich mich sehr gut anfreunden kann und auf die wir hinarbeiten.
Okay, das hört sich für mich nach einer guten Vision für die Zukunft an. Dann jetzt meine abschließende Frage, die ich jedem unserer Gäste oder unserer Gastgeber stelle. Wenn es einen Gedanken oder einen Input gäbe, den du unseren Hörerinnen und Hörern aus diesem Gespräch mitgeben könntest, sei es jetzt was Gründung angeht, was die Vision für eine nachhaltige Wirtschaft oder Chemieindustrie angeht, irgendwas, was dir in den Kopf kommt, was wäre das?
Ich glaube, das ist tatsächlich das, was ich sehr, sehr explizit gelernt habe auf dieser Reise mit einem kleinen Startup. Nämlich, man lernt unfassbar viele Menschen kennen, die extrem gute Ideen, Gedanken, Produkte, Projekte haben, die wirklich was bewegen können. Und wenn ich mir gerade anschaue, wie pessimistisch wir teilweise auf die Zukunft blicken, dann ist im Endeffekt genau das ein Leuchtturm, der 1:1 dagegen gesetzt werden kann. Es gibt Unternehmen, die arbeiten daran, dass wir wirklich eine Zukunft haben, die lebenswert ist, und genau das gilt es zu unterstützen. Und ich glaube, wir tun unseren Teil dafür im Optimalfall. Auf der anderen Seite, es gibt viele Leute, die wirklich was tun, deswegen Optimismus hilft.
Ja, Max, ich weiß nicht, wie klein oder groß eine 4.000 oder eine 50.000-Tonnen-Anlage bei euch ist. Das überfordert mein spärliches naturwissenschaftliches Wissen nach wie vor. Aber ich wünsche euch wirklich ganz, ganz intensiv, dass ihr diese, wie du ja beschrieben hast, ein bisschen konservative und beharrliche Chemiebranche durcheinanderwirbeln könnt oder ein bisschen voranbringt. Und wenn ich demnächst immer wieder am Rapsfeld vorbeifahre, dann denke ich an euch und an euren Reaktor.
Ja, Max, das wünsche ich dir natürlich auch. Und danke, dass wir bei euch hier sein durften an der TU. Und Kai, schön, dass wir wieder hier zusammen gesessen haben.
Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich sehr über das Gespräch.
Das war 5 vor Grün. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Interesse an dem Thema hast und ein Teil davon werden möchtest, dann melde dich gerne bei uns über LinkedIn oder auf regionwestfalen.de. Dieser Podcast wird präsentiert von In die Region Westfalen. Das ist ein Kooperationsprojekt der Wirtschaftsförderungen aus den Regionen Hagen, Hamm, Bochum, Dortmund und dem Kreis Unna und wird realisiert durch Förderung des Europäischen Fonds EFRE NRW und dem Land NRW.